Wo ist unser Fokus heute? Ich glaube, unser Fokus kann so schnell ändern, wie wir es gehört haben im Begrüßungswort, dass durch eine Nachricht etwas Kleines irgendwie das, was wir geplant haben, gar nicht mehr so wichtig ist. Irgendwie kann sich unser Fokus so schnell verändern. Und wenn du heute etwas auf dem Herzen hast, auch eine Person auf dem Herzen hast, wenn du selber in einem Problem steckst, dann hör heute gut zu. Weil ich denke, ich bin überzeugt davon, dass der Heilige Geist das heute gebrauchen will. Genau, es ist schon eine Weile her. Ich hoffe, ihr hattet schöne Sommerferien. Ich durfte mit meiner Frau und meinem Sohn einige Tage in Spanien verbringen, im sehr heißen Wetter und neben einem riesen Meer und einem etwas kleineren Pool durften wir unsere Zeit verbringen. Und wenn man so weit weg ist, fühlt es sich zum Teil so an, als wäre man in einer anderen Welt. Weg irgendwie aus dem bekannten Kontext, weg von dem, was man so kennt, das Alltägliche. Aber es gibt auch Dinge, die gar nicht so anders sind wie hier in der Schweiz. Es gibt Autos und Verkehr und Fast Food. Und noch etwas viel Schöneres, was wir hier aus der Schweiz sehr gut kennen. In Spanien hat es auch sehr viele Kreuze, aufgestellt auf kleinen Hügeln und Bergen. Und das kennen wir aus den Schweizer Bergen. Und vielleicht haben einige von euch vor 2 Wochen auch den 1. August gefeiert, die Gründung der Schweiz. Und einige richten an diesem 1. August das Feldzeichen der Schweiz auf, die Flagge der Schweiz, das Schweizer Kreuz. Und vielleicht besonders auch die Schweizer, die am 1. August nicht in der Schweiz sind, hängen gerne ihre Fahne auf. Aber früher im Krieg, wenn die Schweiz in den Krieg gezogen ist, vielleicht auch heute, wenn sie in den Krieg zieht, hatten die Schweizer ein Kreuz über ihren Köpfen. Sie hatten ein gemeinsames Zeichen, damit sie wussten, für was sie kämpften und mit wem sie zusammenkämpften. Und ihr habt das Thema schon gesehen, der Herr, mein Feldzeichen. Heute tauchen wir in eine Geschichte ein, in eine Geschichte der Bibel, in der es genau um so ein Feldzeichen geht. Israel war gerade aus Ägypten ausgezogen, gerade der Sklaverei entkommen und strandete in der Wüste. Und in diesem Moment, als Israel gerade erst ausgezogen war, Gottes Volk, weg von der Sklaverei, da dachte sich ein anderes Volk: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, die Israeliten zu attackieren. Ja, die Israeliten wissen doch gar nicht genau, wie man in der Wüste zurechtkommt. Sie sind in einem Gebiet, wo es nicht einmal Wasser hat. Die Israeliten, die müssen doch ihren Mut verloren haben. Und einige wollen ja schon wieder zurück nach Ägypten. Außerdem haben wir die Schwachen und Müden, die Nachzügler, schon erledigt. Ja, Israel ist eine leichte Beute. Die lassen wir uns nicht entgehen. So könnte es in den Lagern dieses Volkes geklungen haben. Was dieses Volk nicht wusste, diese sogenannten Amalekiter, ist, dass der heilige Gott, der Schöpfer selbst, mit den Israeliten war. Dass dieser Gott die Israeliten durch ein Wunder mit Wasser versorgte, in einem Gebiet, wo es sonst kein Wasser hat. Und auch wenn die Israeliten schwach waren, so war es ihr Gott nicht. Und auch wenn wir schwach sind, unser Gott ist es nicht. Amen. Und wir lesen im 2. Mose, im Kapitel 17, die Verse 8 bis 16. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Und der Herr sprach zu Mose: Schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein. Denn ich will die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel austilgen. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn: Der Herr, mein Feldzeichen. Und er sprach: Die Hand an den Thron des Herrn. Der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind zu Kindeskind. Was ist passiert? Die Amalekiter, da nennen jetzt Amalekiter jetzt einfach mal Amalek. Hochdeutsch, ja, Entschuldigung. Was war passiert? Die Amalekiter griffen Israel an. Strategisch war es ein cleverer Schachzug. Weil Israel hätte eigentlich schwach sein müssen. Schwach vom Auszug aus Ägypten, schwach vor Durst. Und von Amalek, von den Amalekitern, heißt es in einer Prophezeiung: Amalek ist das Erste unter den Völkern, aber zuletzt wird es umkommen. Die Amalekiter seien das Erste der Völker. Sie waren eine der ersten Nationen, der ersten Völker. Und es kommt, wie ich vermute, ein gewisser Stolz mit diesem Titel. Und vielleicht wurde das in dieser Weissagung vom Heiligen Geist auch nur erwähnt, weil die Amalekiter wirklich dachten, dass sie die Ersten seien und darum auch die Wichtigsten. Sie dachten vielleicht, sie wären da gewesen am Anfang der Zeit. Sonne, Mond und die Amalekiter. Die Ersten, die einige Erdteile entdeckten. Die Ersten, die einige Tiere zähmten. Die Ersten und dementsprechend auch die Wichtigsten. Und die Amalekiter waren sicherlich die Ersten, die Israel angriffen, nachdem diese aus Ägypten ausgezogen waren. Ja, ja. Die Israeliten, die behaupten, dass Gott sie erwählt hätte. Nonsens. ägyptische Sklaven befreit von einem neuen Gott, der auch der uralte Gott sein soll. Gott, der König, wenn es ihn gibt, würde doch nicht Sklaven befreien, wenn die ganze Menschheit sein Sklave ist. Wenn alles nur Staub ist. Ja, alles ist nur Staub, außer unsere Nation der Amalekiter, die war und ist und immer sein wird. Aber da kann Gott ihnen wirklich nur lachen. Waren sie denn da, als Gott Sonne, Mond und Erde, das Universum, machte? Sie haben einen kleinen Teil der Erde gezähmt. Hatten sie gedacht, dass sie Gott selber gezähmt hatten? Schaut, Menschen lassen sich in der Regel nicht von Tieren zähmen und Gott lässt sich nicht von Menschen zähmen. Die Amalekiter hatten also im Stolz ihre Hände gegen den Thron Gottes gerichtet, gegen sein erwähltes Volk. Denn es heißt, wie wir gelesen haben, Mose sprach, die Hand an den Thron des Herrn. Der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind zu Kindeskind. Und als das passierte, zeigte Gott, wer er ist. Denn er war und ist und wird das sein. Was lernen wir daraus? Nur weil etwas schon länger Bestand hat, heißt es nicht, dass es für immer bleibt. Und nur weil eine Nation schon lange besteht, heißt das eben nicht, dass sie ewig besteht. Eigentlich ganz im Gegenteil. Die Geschichte lehrt uns, dass auch lang anhaltende Zivilisationen Untergang erleben. Aber doch nicht mehr heute, denken wir. Ist ja alles globalisiert. Aber Gott hat noch dieselbe Kraft. Wie sollte denn das geschehen? Aber doch nicht mehr zu meinen Lebzeiten, klingt es in unserer Seele. Aber erheben wir nicht unsere Hände gegen Gottes Thron. Nein, lasst uns ihm danken, dass es uns noch gibt. Denn wir wissen ohne Gottes Offenbarung einfach nicht, was morgen ist. Krieg, Frieden. Nein, lasst es ihm danken, dass er sich kümmert um Sklaven, um Leidende, um Arme, aber auch um uns, seine reich beschenkte Gemeinde. Denn die Amalekiter wurden tatsächlich, wie Gott es vorausgesagt hatte, ausgelöscht. Der erste israelitische König Saul hatte den Auftrag von Gott, die Amalekiter auszulöschen. Das hat er dann aber nicht ganz gemacht. Aus Gier und auch ein bisschen aus Angst vor anderen gierigen Israeliten, die lieber die Güter der Amalekiter behalten wollten. Als er dann konfrontiert wurde, Saul, sagte er, ich hatte Angst und wir wollten diese Güter auch Gott opfern. Und die bekannten Worte von Propheten Samuel durchbrachen diese ausgeklügelten Entschuldigungen. Und er sagt einfach, Gehorsam ist wichtiger als Opfer. Wegen diesem Vorfall hat Gott König Saul verworfen und hat David zum König ernannt. Und David hat einige Schlachten gegen die Amalekiter gewonnen, aber erst ca. 700 Jahre später wurden die Amalekiter unter König Hiskia ausgelöscht. Und sehr interessant, man findet heute tatsächlich nicht mehr viel Historisches über die Amalekiter. Das meiste wahrscheinlich in den Passagen der Bibel. So wie es Gott hier vorausgesagt hatte, schreibe es zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein, denn ich will die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel austilgen. Also es gibt noch viele Theorien über die Amalekiter, aber eigentlich keine Erinnerungen mehr daran. Aber genug von einem Volk, das ausgetilgt wurde, genug vom Stolz in das Vergängliche, genug vom Angreifer, der sich nicht nur die Hand am Thron Gottes verbrannt hat. Genug davon, was wir vielleicht nicht tun sollten. Kommen wir jetzt zum Angegriffenen. Lernen wir etwas über Gottes Kriegsführung? Lernen wir, was wir tun können, wenn wir angegriffen werden? Heiliger Geist, leite uns. Und wenn du denkst, ja schön und gut, aber ich bin ja eigentlich nicht im Krieg, dann lass mich dich noch einmal mehr daran erinnern, was im Epheser 6,12 steht. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Und viele möchten da gern stoppen, aber es geht noch weiter. Sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Viele wollen das zusammenfassen und sagen, denn wir haben nicht zu kämpfen, aber eigentlich heißt es, denn wir haben zu kämpfen mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und noch einmal, wir wissen es einfach nicht. Wir wissen es einfach nicht, was morgen ist. Es sei denn, es gibt Propheten unter euch. Dann ist es natürlich eine andere Sache, aber keine Sicherheit. Nur in Mensch und Gesellschaft wird bestehen bleiben. Keine Sicherheit. Also, Israel wurde angegriffen und es gab nicht nur ein Ort des Kampfes, nicht nur ein Ort der Schlacht, sondern es gab zwei Orte. Zwei Orte des Kampfes. Auf der einen Seite haben wir den Kampf, den Josua kämpfte. Und auf der anderen Seite haben wir den Kampf, den Mose kämpfte. Josua sollte sich fähige Männer aussuchen und sich dem Angreifer mit dem Schwert entgegenstellen. Moses machte sich mit zwei Männern auf den Weg auf einen Hügel und stellte sich den unsichtbaren Mächten. Er hatte den Hirtenstab Gottes in seiner Hand. Er stellte sich Gott selber. Er zeigte, wie es eine Fahne oder Flagge tut. Dafür kämpfen wir. Die Gabe Gottes, Gottes Stab, wurde ausgestreckt über dem Schlachtfeld. Also hoch oben auf dem Berg stand ein Mann, seine Hände erhoben mit dem Stab Gottes in der Hand. Und den Feinden kam es nicht in den Sinn, jemanden dort hochzuschicken, um drei Männer zu erschlagen. Es scheint so unwichtig. Das Einzige, was dieser Mann macht, Mose, er steht dort, Hände erhoben, wie eine Statue im Sonnenlicht. So unwichtig scheint es. Und so klein wie die Amalekiter Mose sahen auf dem Hügel, so klein sahen sie aus für Mose. Aber Mose richtete seinen Fokus, den Stab Gottes, auf den Schöpfer Gott selber. Er hielt das Zeichen Gottes und er hielt die Gewalt Gottes in seiner Hand. Denn es steht, und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er sie sinken ließ, siegte Amalek. Und Mose hielt diesen Stab, aber der Kampf zog sich hin. Und obwohl sein Geist willig war, war sein Fleisch schwach. Da war kein Zorn, da war keine Sorgen, die ihn niederdrückten. Nein, seine menschliche Kraft schwand. Aber er wusste das schon vorher. Er wusste schon vorher, dass er es alleine nicht schaffen konnte. Und er nahm Hilfe in Anspruch. Sehr weise, er ging nicht alleine, denn er wusste, dass er es alleine gar nicht schaffen konnte. Ich hoffe, wir hören das. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, einer auf jeder Seite. Also die Hände von Moses blieben oben und die Israeliten gewannen den Kampf. Jetzt ist es mir wichtig, dass wir einen Fehler nicht machen. Machen wir bitte keine allgemeine Regel daraus, dass wir unsere Hände aufstecken müssen, um im Kampf gegen Satan zu bestehen. Es gab noch viele Schlachten, wo Israel gewonnen hat, ohne dass jemand die Arme ausstreckte. Nein, wir Menschen machen sehr gerne allgemeingültige Regeln, die uns dann wieder in ein Gesetz drücken. Wieder anstrengend werden, wieder ein Gesetz sind, obwohl wir doch eigentlich frei sind. Nein, du musst deine Hände nicht emporhalten. Und das Hände emporhalten, rein als Form, wird dir auch keinen Sieg garantieren. Das soll klar sein. Wir sind nicht unter einem neuen Gesetz der Äußerlichkeiten. Nein. Aber was wir sehen ist, Mose kämpft mit. Gott zeigt uns schon im ersten Kampf, nach diesem Auszug, die Wichtigkeit, die Bedeutung dieses Kampfes im Unsichtbaren. Und es war ein Kampf. Es war kein gemütliches Gebet. Ein Kampf im Unsichtbaren, den der sichtbare Kampf steuerte. Wie unsinnig dieser unsichtbare Kampf, haben die Amalekiter vielleicht gedacht. Oder denken wir sehr oft, wie unsinnig. Bestenfalls hat sowas ja eine psychologische Bedeutung. Ja, so sehen, wie Mose symbolisch mitkämpft, das gibt Motivation, das kann die Truppen motivieren. Ein Gebet, ja, das hat bestenfalls einen psychologischen Einfluss. Aber rein mit Motivation gewinnt man keine Schlacht. So schnell wie die Motivation kommt, so schnell geht sie auch wieder. Nein, wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann geht es hier sehr wenig um psychologische Kriegsführung, sondern um geistliche. Aber nochmal, wir sind nicht unter einem Gesetz, dass wir im Kampf mit den unsichtbaren Mächten unsere Hände emporheben müssten, aber ich bin überzeugt davon, dass das Händeaufhalten in der Regel nicht ein Zeichen ist von einem Gesetz, nicht ein Zeichen von Fesseln, da kann man die Hände sehr wenig gut aufstrecken, sondern eben ein Zeichen, dass man frei ist. Du bist nicht in Ketten, wenn du die Hände aufheben kannst. Keine Fesseln, keine Angst dafür. Stärke und Zuversicht und ein Blick gegen oben. Also wenn der Heilige Geist in dir wirkt und er möchte, dass deine Hände nach oben gehen, weil Gott dein Feldzeichen ist, weil er der Grund sowie das Ziel deines Kampfes ist, dann tu es. Tu es, auch wenn es vielleicht nicht übereinstimmt mit deinem Stolz oder ein bisschen mit Scham verbunden ist. Aber wenn Gott möchte, dass deine Hände nach oben gehen und wenn er deine Hände so benutzen möchte, wie er die Hände von Mose benutzt hat, dann möchte ich das nicht verpassen. Und wenn du schwach bist im Fleisch, wenn deine Hände schwer sind, aber du hast dieses Bedürfnis, deine Hände nach oben zu heben, dann möchten wir dir helfen, wie Aaron und Hur. Wenn du heute Morgen vielleicht sogar diese Woche jemanden aufs Herz bekommen hast, dann möchte ich nicht verpassen, wie du Gott das Feldzeichen über diesem Schlachtfeld um diese Person erhebst. Vielleicht auch über das Schlachtfeld in deinem Herz. Möchte ich nicht verpassen, wie du Gott erhebst darüber. Ich lade euch ein am Ende der Predigt, während dem letzten Lied. Streckt eure Arme aus. Es ist kein Zwang, du musst nicht. Niemand wird dich abwerten, wenn du das nicht tust. Der Herr Jesus lehrt uns, dass er aufs Herz schaut. Natürlich dürft ihr eure Hände auch ausbreiten, zu Hause, draußen, wo ihr seid, als Zeichen eurer Freiheit, als geistliche Kriegsführung für Leute, die auf eurem Herzen sind und für euch selber. Und dies natürlich auch unter Mithilfe von Christen. Nicht nur im Hände aufhalten, sondern dort, wo ihr eine Schlacht habt. Ein Kampf im Herz. Und wenn ihr mit einem Problem konfrontiert werdet von einem Mitchrist, dann ist das Schöne, dass du keine Antwort parat haben musst. Du musst keinen Lösungsvorschlag haben. Irgendwie denken wir, dass man das haben muss als guter Christ. Nein, sag deinem Bruder, deiner Schwester, lass es uns zum Herr bringen. Lass ihn uns über dem Schlachtfeld, über deinem Problem erheben. Aber vor allem möge uns der Heilige Geist dort führen, die richtigen Dinge zu sagen und zum richtigen Moment auch zu schweigen. Jetzt steht aber noch weiter, und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Ganz wichtig, ich möchte es noch sagen, Mose schien die Hauptfigur in diesem Kampf zu spielen, aber wenn man den Kampf im Unsichtbaren gewinnt, dann macht es keinen Sinn, diesen Sieg im Sichtbaren nicht auszuleben. Ein Sieg im Unsichtbaren kann gar nicht anders als sichtbar ausgelebt werden. Brauchen wir das Schwert Gottes, Gottes Wort. Im Kampf um Seelen und setzen wir die offenbarten Wahrheiten auch um, praktisch, nahbar, sichtbar. Denn der unsichtbare Sieg muss sichtbar ausgelebt werden. Lass mich diese vielen Aussagen nochmal auf den Punkt bringen. Erstens, lasst uns nicht die Fehler der Amalekiter wiederholen. Stellen wir uns nicht gegen Gott mit ausgeklügelten Strategien. Lasst uns nicht den unsichtbaren Kampf unterschätzen. Und drittens, legen wir in unserem Stolz nicht unsere Hände an den Thron Gottes und denken, mich wird es nie treffen. Uns, die Schweiz wird es nie treffen. Aber kämpfen wir wie Mose im Unsichtbaren und leben wir den Sieg wie Josua im Sichtbaren aus. Und drittens, nehmt Hilfe in Anspruch und bietet Hilfe an, wenn jemand kämpft. Im Sieg sollen wir leben. Und während ich noch über diese faszinierende Begebenheit nachdachte, da stach mir noch etwas weiteres ins Auge. Stellen wir uns das nochmal bildlich vor. Drei Männer auf dem Hügel, erhobene Hände und die Sonne geht so langsam unter. So blieben seine Hände, Moses Hände, erhoben, bis die Sonne unterging. Und ich habe mir das vorgestellt, und wenn die Sonne untergeht, dann werden unsere Schatten immer größer. Das ist normal, je tiefer die Sonne, desto länger dein Schatten. So auch die Schatten von Mose, Aaron und Hur. Und als diese Schatten am größten waren, da gewannen sie die Schlacht. Wie können wir uns diese Schatten vorstellen? Ausgestreckte Arme von Mose. Und es ist, als würden wir eine ganz bekannte Haltung in diesem Schatten finden. Eine Haltung, die mich doch sehr ans Kreuz erinnerte. Eine Haltung, die mich daran erinnerte, wie Jesus am Kreuz hing. Und als dieser Schatten, nenne ich ihn mal, am größten war, da war die Schlacht gewonnen. Ich bin mir bewusst, dass für einige Leute solche bildlichen Parallelen wenig aussagekräftig sind, zu spekulativ, und das ist auch völlig okay. Aber warum sage ich es trotzdem? Ich persönlich finde es faszinierend, darüber nachzudenken, dass Gott selbst in kleinen Schlachten, in kleinen Begebenheiten Jesus schon verherrlicht, schon vorschattiert. Weil ich bin überzeugt davon, dass Jesus schon im Alten Testament uns vor Augen gemalt wird. Aber auch ohne diesen bildnerischen Zusatz wissen wir gewiss, dass alle Siege von Israel nur ein Schatten sind von dem, was Jesus für uns errungen hat. Das heißt, lasst uns auch nochmal nüchtern anschauen, was es für Parallelen und Unterschiede gibt von diesem Sieg von Mose, von Israel über die Amalekiter, zu diesem Sieg von Jesus für unsere Erlösung. Mose hielt seine Hände aus, bis die Sonne unterging. Und auch Jesus hing am Kreuz, bis der Tag vorbei war. Beide jeweils mit zwei anderen Personen neben ihnen. Mose hielt den Hirtenstab Gottes und am Kreuz hing unser Hirte. Wie Mose seine Hände hätte fallen lassen können, so hätte Jesus vom Kreuz steigen können. Beides mit drastischen Folgen. Mose errang einen Sieg gegen die Amalekiter. Jesus errang einen Sieg über Sünde und Satan und über die Welt, über den Tod. Viele Parallelen, aber trotzdem nur ein Schatten von dem, was Jesus für uns errungen hat. Und im Vergleich zu Mose hatte Jesus niemanden, der ihn stützte rechts und links. Er hatte keinen Stein, wo er sich hätte draufsetzen können. Mose hatte ein Volk, das auf ihn zählte, das zu ihm heraufschaute. Jesus wurde verachtet am Kreuz. Mose hatte Gott selbst, der ihm half im Kampf. Bei Jesus zog sich Gott der Vater zurück. Viel dunkler war die Stunde von Jesus' Kampf, aber so viel heller sein Siegeszug in der Auferstehung. Vielleicht ist es gut, dass es die Amalekiter nicht mehr gibt, aber es hat sehr wenig Einfluss auf mein Leben. Aber im Sieg von Jesus leben wir, wenn wir möchten. Durch den Sieg von Jesus haben wir Zugang zum Vater, wir haben ewiges Leben und seine wunderbaren Verheißungen. Und jetzt wird es ganz interessant. Wir müssen noch einmal zurück zum Vers 15, noch einmal zurück zur heutigen Einleitung. Im Vers 15 steht der Herr, mein Feldzeichen. Jahwe Nissi, Jehova Nissi. Das scheint ja wie das Herzstück dieser Bibelpassage zu sein. So ehrte Mose Gott nach dem Sieg über die Amalekiter. Gott sei das Feldzeichen, die Flagge, das Banner. Wegen Gott und für Gott kämpfen die Israeliten. Und jetzt die Frage: Was ist denn unser Feldzeichen? Was ist dieses Feldzeichen, das in der Geschichte des Christentums durchgehend als Erkennungsmerkmal galt? Was war es nochmal? Das Zeichen, das hier auf so vielen Hügeln und Bergen zu sehen ist. Das Zeichen, das wir auf der Schweizer Flagge sehen. Das Zeichen, das wir umso mehr sehen in Gemeinden und Kirchen und gleich hinter mir, das Kreuz. Und deswegen ist diese Verbindung von diesem Kampf und diesem Sieg, dem Titel der Herr, mein Feldzeichen, so stark verbunden mit dem Sieg von Jesus. Gott ist mein Feldzeichen. Ausgestreckte Arme von Jesus am Kreuz, ausgestreckte Arme von Mose im Kampf gegen die Amalekiter. Und wer sich noch erinnern mag, ausgestreckte Arme von Simson, bevor er gegen die Philister gewann und dann starb. Ausgestreckte Arme, da scheint Kraft drin zu stecken. Also eine schöne Verbindung von diesem Titel, der Herr, mein Feldzeichen, zum Kreuz. Das Kreuz als das Feldzeichen der Christen. Aber was jetzt? Eine wunderbare Frage. Schaut, Mose hatte Kraft, obwohl er nur im Schatten von Jesus lebte und Gott durch ihn wirkte. Und mit Schatten meine ich, dass die ganze Geschichte von Israel auf Jesus zusteuerte, aber noch nicht dort angekommen war. Wir sind in diesem Sinne schon im Licht des Kreuzes, wenn ich das so formulieren darf. Mose im Schatten des Kreuzes und wir im Licht der Auferstehung. Denn der Sieg am Kreuz ist ja für uns heute schon errungen. Der ist bereitgestellt. Und wenn wir unsere Hände erheben, dann ist es nicht wie ein Schatten, wo wir nicht genau wissen, was ist denn dieser Gegenstand, der den Schatten wirft. Nein, wir erheben unsere Hände, weil wir frei sind. Und weil wir das Licht, das Jesus, den Sieg, das Licht, das Jesus am Kreuz errungen hat, weil wir diesen weiter reflektieren dürfen. Weil wir Christus in dieser Welt verkörpern. Also im Kampf gegen die unsichtbaren Mächte, dessen Sieg Jesus schon gewonnen hat, schon bereitstellt in diesem Kampf, lasst uns Jesus verkörpern. Denn es heißt im 2. Korinther 2,14, im ersten Teil nur, im ganz kleinen Teil der Bibel, Gott sei gedankt, der uns alle Zeit im Triumph mitführt in Christus. So ein geballter Vers. Triumph ist etwas, das nach dem Sieg kommt. Die Schlacht ist gewonnen, jetzt kommt der Triumphzug, der Siegeszug. Und in diesem Siegeszug von Jesus sollen wir alle Zeit mitgeführt werden. Alle Zeit im Siegeszug von Jesus. Und ein wunderbares Werkzeug, um in diesem Sieg zu leben, ist nicht nur das Wissen um den Sieg, sondern die Realität dieses Feldzeichens. Und wenn wir ein Kreuz sehen, auf den Bergen, in den Gemeinden, auf der Schweizer Flagge, dann erinnert euch, das Kreuz ist unser Siegeszeichen, ein Zeichen für den Kampf und Sieg von Jesus, für unseren Sieg und Triumph in Jesus. Und wenn wir unsere Arme ausbreiten, dann nicht im Zorn, nicht im Zweifel, nicht in der Sorge, sondern es sollen heilige Hände sein. Wie Jesus mit ausgebreiteten Armen den Sieg errungen hat, so wollen wir diesen Sieg weiter reflektieren. Und ich möchte noch eine Anmerkung anbringen, bevor ich euch einlade, beim letzten Lied eure Hände zu erheben. Ohne Zwang, sondern weil ihr frei seid. Es ist ganz interessant, dass in der Bibel Männer besonders ermutigt werden, ihre Hände zu erheben. Ich weiß nicht warum, aber genau deswegen möchte auch ich heute die Männer besonders ermutigen, Gottes Sieg auszustrecken. Alle sind eingeladen, die Männer besonders ermutigt. Und die körperlich Schwachen, die dürfen nach vorne kommen, wenn sie möchten, und wir halten die Hände gemeinsam auf. Und ich bin sehr froh, wenn Leute kommen, dass wir als Gemeinde helfen, Gottes Sieg auszustrecken über deinem Schlachtfeld in deinem Herzen, aber auch über Leute, die dir ins Herz gelegt wurden. Und ich sage es nochmal, wenn Gott deine Hände gebrauchen möchte, wie er die Hände von Moses brauchte, dann will ich das nicht verpassen. Dann wollen wir das alle nicht verpassen. Also es läuft daraus hinaus, Entschuldigung. Der Sieg von Jesus wurde im Unsichtbaren errungen. Wir sollen ihn im Unsichtbaren ergreifen und im Sichtbaren ausleben. Hände ausstrecken oder nicht, der Heilige Geist führt uns. Und weil wir alleine den Auftrag nicht ausführen können, bitten wir mit Christen, uns zu helfen, und wir bieten Hilfe an. Dann steht die Einladung noch. Wir kommen zum letzten Lied.
Die Einladung gehört, ihr dürft euch bewegen. Aufstehen, vorkommen, was auch immer der Simeon gesagt hat. Geht drauf ein.
Ja, Herr Jesus, wir erheben dich. Du bist unser Fallzeichen. Und der unsichtbare Sieg, den du errungen hast, Herr, wir nehmen den in Anspruch. Und jetzt, wenn wir rausgehen, gib du uns dein Wort als Schwert mit. Wenn wir jetzt mit Problemen konfrontiert werden, mit den Leuten, wo du uns aufs Herz gelegt hast, dann wenn wir den Kampf und die Hoffnung, den Sieg sichtbar machen, dass sie ihn sehen, dass wir ihn sehen, weil du ihn gewirkt hast. Amen.
Halleluja.